Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Sigrid Brinkmann.
Willkommen zur Kultur vom Tage. Der Mensch, das Katastrophentier. Das Kunstfest Weimar kommt thematisch am globalen Klimakollaps nicht vorbei. Zirkus trifft auf Kapitalismuskritik. Wir berichten über das Theaterspektakel Zürich und beugen uns über einen komplizierten Kunstskandal. Raubkunst, Diebesgut oder beides. Am Ende steht die Versteigerung. In der Hauptstadt werden in architektonischen Fragen die Ergebnisse der Bürgerbeteiligung mal wieder beiseite geschoben. Wir sprechen über Pläne für Berlins ältesten Platz. Das Kunstfest Weimar ist das größte Festival der zeitgenössischen Künste in Ostdeutschland. Am Vorabend der Eröffnung hat der Mitteldeutsche Rundfunk, der Kooperationspartner des Kunstfest ist, zu einer Diskussion eingeladen, die Henry Bernhard, unser Korrespondent in Thüringen, verfolgt hat. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Der Mensch, das Katastrophentier und seine Strategien mit den drückenden globalen Problemen umzugehen, standen im Fokus. Wen hat man denn in Weimar aufs Podium geholt?
Es war eigentlich eine ziemlich interessante Runde. Es waren zwei Theaterleute, der Regisseur Bernhard Stengeler und die Dramatikerin Theresia Walser. Und dann zwei Philosophen, Arndt Pollmann und Guillaume Paoli, der sich, letzterer bezeichnet sich auch als Demotivationstrainer. Und dann noch ein Politiker, Bernhard Stengeler, den ich eben schon mal erwähnt habe als Regisseur. Der ist allerdings auch grüner Umweltminister in Thüringen seit Februar und war also in doppelter Funktion da und moderierte das Ganze Thomas Bille vom MDR. Und das war insofern interessant, als es mal nicht darum ging, was nun das nächste Windrad bringt und ob wir genügend Ladesäulen haben.
Ging es denn um Handlungsoptionen, also an die wir Einzelne uns ja vielleicht auch klammern, um Möglichkeiten, den Klimakollaps abzuwenden, oder um eher die grundlegende Frage, wie eine Gesellschaft, wie Staaten mit der Herausforderung umgehen?
Es gab natürlich die obligatorische Abfrage, was tust du selbst, was hast du in deinem Leben verändert, und es gab auch die üblichen Antworten, also weniger Fliegen, kein Auto, kaum noch Fleisch oder nur noch Biofleisch. Bernhard Stengeler als Politiker hatte, und das war schon fast lustig, hatte panische Angst, das Wort Verzicht zu verwenden. Die Grünen sind da ja gebrannte Kinder, und es ging dann eher um die übergeordneten Fragen, wie haben wir eine Chance mental und dann auch handelnd auf die dramatischen Veränderungen in der Umwelt zu reagieren. Guillaume Paoli sprach von einer Postnormalität, zu der wir kommen müssen, denn die Idee der Normalität käme aus der vergangenen Erfahrung und die tauge nicht mehr. Und das eigentlich schon seit Hiroshima, seitdem wir wissen, dass wir uns selbst auslöschen können. Und wir müssten es denken und wir verstehen es auch, aber wir wollen noch nicht so recht danach handeln. Die Umweltkatastrophen seien aber neu und sie seien irreversibel. Das heißt, wenn ein Gletscher verschwindet, wenn eine Vogelart verschwindet, bislang konnte man alles reparieren auf der Welt, das könne nun nicht mehr repariert werden. Arndt Pollmann, der andere Philosoph, warf ein, schon Corona, die Angst, die Kontroversen, die Gräben zwischen den Menschen und den Menschengruppen seien damals so tief gewesen, dass die Heilung allein dafür Jahrzehnte dauern würde. Und wenn das die Generalprobe für die Klimakrise gewesen sei, dann sei das ein ziemlich schlechtes Omen. Wir müssten die spaltenden Ängste eigentlich managen lernen. Und Guillaume Paoli sprach dann auch davon, dass die Politiker eigentlich vor nichts so sehr Angst haben, wie von Ängsten zu sprechen. Sie wollen ja keine Angst aufkommen lassen. Und dann kam natürlich die Frage aus, wie können wir aus dem, was wir wissen, dann die Konsequenzen ziehen?
War es denn eher ein Abend, an dem die pessimistischen Töne dominierten?
Es wurde viel gelacht, das kann man sagen, aber es war doch recht pessimistisch, ja. Arndt Pollmann bekannte sich eigentlich schon aus beruflichen Gründen zum Optimismus, hatte aber nicht wirklich viele Argumente dafür.
Für die Menschheit insgesamt würde ich schon sagen, wir steuern sicher auf eine große Katastrophe zu. Immer wieder und auch immer wieder aufs Neue. Und wir kommen aus einem gewissen Katastrophenmodus auch fürs Nächste erstmal nicht mehr, sagen, hinaus. Im konkreten Umgang mit anderen Menschen, sozusagen, erlebt man sich selbst und auch andere nicht immer ganz so pessimistisch, wie es die Zeiten eigentlich uns nahelegen. Von Karl Valentin stammt, wie ich finde, die schönste Definition des Optimisten. Er hat mal gesagt, es sei jemand, der die Dinge nicht so schwarz sieht, wie sie wirklich sind. Nicht?
Ja, das war der Philosoph Arndt Pollmann. Bernhard Stengele, der grüne Umweltminister in Thüringen, musste ja als Politiker natürlich Optimismus verbreiten. Die Dramatikerin Theresia Walser kam nochmal auf Camus' Sisyphus zurück, der Sisyphus sich als glücklichen Menschen vorstellte. Und sie sagte, das sei ihr nicht so fremd und sie würde auch am letzten Tag noch ein Apfelbäumchen pflanzen. Und die Frage des Apfelbaums wurde dann auch noch länger diskutiert, ob man ihn pflanzen sollte oder nicht.
Podien vor Publikum enttäuschen ja öfter mal, weil es zu wenig Kontroversen gibt. Gab es denn im Weimarer Hotel Elefant heute Positionen, die Dissens klar erkennen ließen und die sich auch nicht glatt glätten ließen?
Nur graduell, würde ich sagen. Also die Frage, ob wir verstanden haben, was für ein destruktives Potenzial wir haben, oder ob es nur am Handeln mangelt, wurde diskutiert. Das war ein wenig kontrovers. Die Systemfrage wurde eigentlich nur gestreift. Also wie kann man die Bedingungen ändern, um die Welt zu stabilisieren und dennoch ein freies und gelingendes Leben zu führen? Das kam nur am Rande eigentlich vor, also, oder die Konsequenzen daraus kamen nur am Rande davor. Guillaume Paoli warnte davor, mögliche Katastrophen zu ignorieren oder im Gegenteil in Angststarre zu verfallen.
Das heißt, und das wäre die Definition vom aufgeklärten Katastrophismus, man muss schon diese Möglichkeit eines Krieges oder die Möglichkeit eines, ich sage nicht Weltuntergangs auf jeden Fall, eine existenzielle Bedrohung der Lebensgrundlagen von, sagen wir mal, der Mehrheit der Bevölkerung auf diesem Planeten. Allein, wie gesagt, durch Mangel an Trinkwasser. Man muss sich das erstmal bewusst sein und das immer im Auge haben, ohne in apokalyptischen Ängste zu versinken, aber auch nicht, indem man das Ganze ignoriert und wegdenkt. Und es ist eben diese Haltung, die wichtig ist.
Also Paoli sagte, es bräuche eine Revolution, die sei aber nicht absehbar und das sei die Tragödie der Gegenwart. Hier hätte es eigentlich interessanter werden können. Also was für eine Revolution stellte sich vor, aber die Systemfragen wurden nicht wirklich gestellt. Es wurden keine Alternativen entworfen.
Ist denn eine Schlussvision formuliert worden?
Na, von jedem ein bisschen anders. Also es ging nochmal um die Frage des Apfelbaums, ob man ihn pflanzen solle. Ja, nein. Paoli sagte, niemand wird wissen, dass die Welt untergeht oder wann sie untergeht. Von daher wird jeder allein sterben. Die Frage hat sich erledigt. Bernhard Stengele sagte, er würde mit seinem Sohn spielen, dass er nicht merkt, dass es zu Ende geht. Und Arndt Pollmann sagte, bei einer untergehenden Welt würde es ja keinen Sinn machen, Baum zu pflanzen oder irgendwelche Termine zu verabreden. Aber man könne dennoch den letzten Tag genießen. Aber eigentlich hat er eine schlimmere Vision. Er sagte, die Welt werde nicht untergehen, sondern auch nicht mal die Menschheit, sondern es werde einfach schlechter werden und das Leben werde nicht mehr angenehm sein. Und so drohe uns eigentlich etwas Schlimmeres als der Weltuntergang, ein Ende ohne Ende.
Ob der Katastrophismus die Antwort auf alle ökologischen, politischen und moralischen Fragen ist, darüber diskutierten in Weimar heute Abend die Schriftstellerin Theresia Walser, die Philosophen Guillaume Paoli und Arndt Pollmann und Thürings Umweltminister Bernd Stengele. Danke an Sie, Henry Bernhard, für den Bericht. Immer im Spätsommer, so um Mitte August, lädt die Stadt Zürich zum Theaterspektakel auf die Landiwiesen ein. Die Wiesen sind ein öffentlicher Park direkt am Zürichsee. Wie nirgendwo sonst kommen bei diesem internationalen Festival für darstellende Künste theaterferne Menschen unmittelbar mit einem bühnengeschulten Publikum zusammen. Die einen bringen die Begeisterung für die Kunst des Spiels schon mit, bei vielen anderen wird sie geweckt. Susanne Burkhardt hat sich am Eröffnungswochenende in beiden Welten getummelt.
Völlig überflüssige Frage, dieses. Klar sind sie bereit, neugierig bleiben die ersten Passanten stehen, in Badesachen mit Kinderwagen Eiscreme in der Hand. Zwei halbnackte Muskelmänner lächeln anerkennend, als das junge argentinische Akrobatenpaar abenteuerliche Stunts vorführt. Mit steigendem Schwierigkeitsgrad. Ein großes Volksfest ist dieses Theaterspektakel auf der Badewiese mit Tarotkartenlegen, Ballonfiguren und Kinderschminken. Unschlagbare Attraktion bei 34 Grad, allerdings ist das Wasser des Zürichsees.
An den europäischen Außengrenzen sterben jedes Vierteljahr hunderte Menschen auf der Flucht vor Krieg, Umweltzerstörung und Extraktivismus.
Nur ein paar Meter weiter auf der Seebühne trotzt die Soziologin Vanessa E. Thompson der heiteren Sommerleichtigkeit mit einem Vortrag über staatliche Gewalt und den Zusammenhang von Grenzen und Kolonialismus. Ermahnt die gesunkenen Boote und die toten Flüchtlinge auf dem Meer nicht als Schiffsunglücke zu verklären, sondern klar zu benennen als das, was sie sind, nämlich
Grenztötungen, Borderkillings, Massenmord statt einfach nur ertrunken.
Mehr als 160 Zuschauer folgen aufmerksam ihrem Plädoyer für radikale Veränderungen wie die Abschaffung von Polizei, Gefängnissen und Grenzen.
Die historische sowie gegenwärtige Funktion von Polizeien und Grenzen verweisen darauf, dass reformistische Ansätze wie mehr schwarze oder migrantische Menschen in der Polizei, mehr Ausbildung, Diversity Trainings oder queeres Frontex-Personal wenig an der eigentlichen Funktion dieser Regime ändern werden.
Kapitalismuskritik mit Blick auf die Goldküste. Das Theaterspektakel ist eben nicht nur Volksfest, sondern immer auch Ort für gesellschaftliche Debatten und Utopien. In diesem Jahr zum Thema Grenzen und Migration. Nur ein paar Meter weiter formuliert in einem glühend heißen Theaterkasten die moldawische Künstlerin Nicoleta Esinienko mit ihrer Sinfonie des Fortschritts Kritik an unserer Gesellschaftsform als Musical. Auf dem zentralen Platz lädt ein übergroßes Rettungsplastikboot der Gruppe Plastik Fantastik zum Durchlaufen der transparenten, aufgeblasenen Hülle. Nebenan erinnert ein Rechercheprojekt des Kollektivs Border Forensics an das tägliche Unrecht an den europäischen Außengrenzen. Aber wie passt all das zu den fröhlich Badenden im See?
Mir geht es an so einem Tag wie gestern so, dass ich mich freue über die Gleichzeitigkeit von Dingen.
Sagt Festivalleiter Matthias von Harz.
Also es ist ja noch mehr. Es findet ja quasi neben der grillenden Gruppe Machos findet ja das Finta Plus Bauenprojekt statt. Also in unmittelbarer Nähe. Da liegt ein Handtuch quasi dazwischen. So. An der einen Stelle wird ein Abolismusvortrag gehalten und an der anderen Stelle schreien sich die Kinder auf dem Stand-Up-Paddle an. Und irgendwo gibt es einen Straßenkünstler und dahinter arbeitet Nicoleta Esinienko gegen den Kapitalismus und die Ausbeutung der osteuropäischen Arbeitsmigranten an.
Dass man vom trostlosen Zustand dieser Welt poetisch und komisch erzählen kann, zeigt auch das Stück Falaise. Erstmals gastiert damit die französisch-katalanische Zirkusgruppe in Zürich. Hier sprechen einsame Menschen zu dressierten Tauben, die aber längst davongeflogen sind, wenn eine Antwort von ihnen erwartet wird. In einer düsteren Landschaft aus brüchigen Mauern fallen Körper kunstvoll von Türmen, rollen Menschenknäuel über die Bühne und vergisst ein echter Schimmel, wie er gehen soll, als er aufgefordert wird, die Schritte bewusst zu setzen. Bizarr, komisch und absurd ist das. Ein Liebespaar steht versteinert nebeneinander. Plötzlich bröckeln die sie umgebenden Panzerstücke, fallen herab wie getrockneter Schlamm, bis sie sich unverstellt erkennen, streiten und schließlich zueinander finden. Und gab es je einen längeren Bühnenkuss als den hier erlebten, bei dem sich das Paar akrobatisch verrenkt? Beglückt und verschwitzt verlassen 600 Menschen die ausverkaufte Aufführung. Draußen dann auf der Wiese das andere Publikum.
Ich glaube, es gibt mehr als zwei Publika, aber es gibt auf jeden Fall ein Publikum, das nur in die Vorstellung geht und sich auf gar keinen Fall einen Straßenkünstler angucken würde und schon gar nicht halbnackt im Park hier liegen würde und baden. Und es gibt das Publikum, das gar nicht weiß, was in diesen Kisten stattfindet. Und da drin gibt es eine relativ große Grauzone, von der wir uns eigentlich schon bemühen, da Brücken zu schlagen, diesen Zugang zu schaffen. Das ist schon, finde ich, das große Potenzial dieses Festivals, weil wir haben hier ein Publikum, das never ever in das Schauspielhaus gehen würde. Bei uns sind sie schon mal da. Wir müssen sie nur noch dazu verführen, dass sie sich für zeitgenössische Kunst interessieren. Und das machen wir, indem wir so Schnittstellenformate machen, wo man eben nicht gleich das Investment von einer Karte oder von 2 Stunden des Abends hat.
Ob sich dann einige der vielen Zaungäste, die am Abend vom Wasser oder Ufer aus Meet Warlops Stück One Song verfolgt haben, bei dem sich 5 Musiker total verausgaben, ob also diese Zuschauer beim nächsten Mal ein Ticket kaufen, um wirklich nah dabei zu sein? Vielleicht nicht.
Wenn Männer andere Männer decken, die sich falsch verhalten haben, nennt man das Boys Club. Androzentrismus, Männerdomäne oder Phalloisation.
Vielleicht nähern Sie sich dem Theater über ein Quizformat. Bei Wer wird Vokionär kann jeder mitmachen. Mit Glück lässt sich ein glänzendes Etui oder eine Laptophülle gewinnen.
Das ist ja eine mega shiny Laptophülle.
Oder aber man nimmt Anfang September teil beim großen Karaoke-Singen mit Orchesterbegleitung. Näher an die Stadtgesellschaft als hier beim Theaterspektakel am See kommt sonst wohl kaum eine Kulturinstitution. Zurück auf der Wiese demonstriert ein weiteres Straßenkünstlerpaar seine Utopie. Zur Europahymne entrollt es eine kleine Fahne. Es ist die Pride-Flagge mit einem Friedenszeichen drauf. Make love, not war, bittet der Akrobat die umstehenden Zuschauer, bevor er den Hut rumgehen lässt. Laut Festivalleiter Matthias von Harz ist Straßenkunstmachen in Zürich so lukrativ wie nirgendwo sonst auf der Welt.
Das luftige, publikumsfreundliche Zürcher Theaterspektakel mit dem verführerisch kühlen See gleich nebenan macht noch bis zum 3. September Programm. Für uns ist Susanne Burkhardt ein Wochenende lang auf der Landiwiesen unterwegs gewesen.
Fazit Kunst.
Die Bergpredigt des flämischen Barockmalers Franz Franken ist ein kostbares Gemälde. Der Kunsthändler Hildebrand Gurlitt hatte einen Blick dafür. Er erwarb es 1943 im besetzten Frankreich und verkaufte es an Hitler weiter. Im April 1945 wurde der sogenannte Führerbau am Münchner Königsplatz geplündert. Die Bergpredigt verschwand zusammen mit mehr als 600 anderen Werken. Als das Bild im Jahr 2008 plötzlich in der Fernsehsendung Kunst und Krempel auftauchte, wurde es von einem Zuschauer als Raubkunst identifiziert. Und von da an nimmt eine verworrene Geschichte ihren Lauf. Jetzt überrascht die Ankündigung, dass das wertvolle Bild im September im Münchner Auktionshaus Neumeister versteigert werden soll. Um besser zu verstehen, was an diesem Vorgang so ungewöhnlich ist, sprechen wir mit unserem Deutschlandfunk-Kollegen Stefan Koldeoff. Guten Abend.
Guten Abend.
Ist der Fall so kompliziert, weil es sich bei Frankens Gemälde eben nicht um Raubkunst handelt, sondern um Diebstahl?
Ja, genau das ist der Fall. Und weil aber gleichzeitig natürlich auch ein Verdacht nahe liegt, nämlich der Verdacht, dass Hildebrand Gurlitt es doch irgendwie unter Druck oder zu nicht korrekten Preisen oder wie auch immer in Frankreich erworben haben könnte. Und da hat man eben in den vergangenen 7, 8, 10 Jahren alles versucht, um da Klarheit reinzubekommen. Das heißt, man hat französische Archive konsultiert, man hat versucht, Testamente zu finden. Es gab mal eine falsche Spur, eine jüdische Sammlung in Wien, der man dieses Bild zugeschrieben hat. Und daraufhin sagte dann auch die Bundesrepublik in Gestalt des Bundesamtes für offene Vermögensfragen, naja, dann sind wir raus. Also wenn es tatsächlich abgepresst wurde, dann war es nie rechtmäßiges Eigentum der Bundesrepublik. Dann müssen wir uns auch nicht weiter kümmern um diese Geschichte. Das alles macht diesen Fall so kompliziert. Also größtmögliche Bemühungen. Das altehrwürdige Zentralinstitut für Kunstgeschichte in München war die ganze Zeit dabei. Aber trotz aller Bemühungen keine klare Antwort, wo kommt dieses Bild her?
Wenn man davon ausgeht, dass es eben Diebstahlsware ist, dann ermittelt in einem solchen Fall doch aber auch die Staatsanwaltschaft.
Also Diebstahl ist es ja auf jeden Fall gewesen, als tatsächlich im April 1945 die Nazis diesen sogenannten Führerbau, in dem Werke für die Linzer Sammlung gelagert waren, als die den verlassen haben und als dann Münchner Bürgerinnen und Bürger offenbar die Chance gesehen haben, da zu plündern. In dem Augenblick muss ein Diebstahl stattgefunden haben, denn das Bild existierte ja noch. Irgendjemand hat es an sich genommen. Es ist aber nicht mal klar, wer das damals gewesen ist. Der Familie, der es heute gehört, in dritter Generation übrigens, die sagen, das ist bei uns in der Familie nie Thema gewesen. Das Bild war einfach da, aber ob die Familie es vielleicht selbst geschenkt bekommen hat oder getauscht gegen irgendwas oder ob jemand aus dieser Besitzerfamilie selbst in den Diebstahl involviert gewesen ist, das lässt sich zum einen heute nicht mehr rekonstruieren. Zum anderen wäre das natürlich alles, wir reden von 1945, längst verjährt nach den deutschen Gesetzen und das Bild wäre, wie Juristen das nennen, ersessen. Also derjenige, der es heute besitzt, der hat es durch die Zeit sozusagen in seinen Besitz genommen.
2008, hatte ich gesagt, war das Bild zuerst aufgetaucht. In der Folge war dann in der Presse zu lesen, dass man vermutet, es gehörte vor dem Krieg einer jüdischen Sammlerin, die deportiert worden sei. Warum war es nicht möglich, ihre Erben aufzufinden?
Man hat festgestellt, dass einiges dagegen spricht, dass es tatsächlich diese jüdische Sammlerin gewesen ist, der das Bild mal gehört hat. Da spielen verschiedene Fassungen dieses Bildes eine Rolle, da spielen die Zeitläufe eine Rolle. Selbst die Vorsitzende der jüdischen Gemeinde in Wien, die eingeschaltet wurde, sagte, da spricht einiges dagegen, dass es tatsächlich dieser Sammlerin gehört hat. Also auch das war eine von vielen verfolgten Spuren, die ins Leere geführt haben. Und dann stand natürlich die Familie, die jetzige Besitzerin ist 92, ist gerade in ein Altenheim umgezogen und hat gesagt, ich möchte jetzt irgendwie als dritte Betroffene dann doch erleben, was damit passiert, vor der Frage, was mache ich jetzt mit dem Bild?
Wo wurde das Bild denn die letzten Jahre gelagert?
Das ist tatsächlich gewesen im Münchner Auktionshaus Neumeister. Da hat die Staatsanwaltschaft, als es mal erst beschlagnahmt war, irgendwann wurde es der Familie dann zurückgegeben, da hat es die Staatsanwaltschaft deponiert. Und da war eben auch das Fachwissen vorhanden, gemeinsam mit dem Zentralinstitut für Kunstgeschichte. Und Katrin Stoll, die Inhaberin dieses Auktionshauses, hat heute auf der Pressekonferenz gesagt, ich bin da ziemlich alleingelassen worden. Es hat sich von staatlichen Stellen niemand verantwortlich gefühlt. Es war meine Zeit, es war mein Personal, es waren meine Kosten. Ich habe das gerne getan, weil ich eine Verantwortung sehe. Nicht für das, was damals geschehen ist, aber für das, was heute daraus erwächst. Aber ein bisschen komisch ist es schon, dass der Staat da die Verantwortung allein den Privaten überlässt. Und sie hat auch gesagt, es hätte ja Lösungen gegeben. Es hätte ja zum Beispiel ein deutsches Museum, man hat mit Berlin, man hat mit München gesprochen, sagen können, wir kaufen das Bild zu einem bestimmten Preis von dieser Besitzerfamilie an und wir kümmern uns dann als deutsches Museum darum, was weiter passiert. Hier ist es öffentlich. Wenn sich doch noch jemand meldet, dann können wir es gegebenenfalls auch zurückgeben. Das ist aber nicht geschehen und es gab auch keine finanzielle und keine logistische Unterstützung für diese jahrelangen Forschungen.
Knüpft das Auktionshaus Neumeister denn, wenn es diesen Zustand beklagt, da an und stellt Forderungen?
Es klang heute leise an, die Forderung nach einem Restitutionsgesetz, wie es das zum Beispiel in Österreich oder in den Niederlanden gibt. Das ist für Deutschland aber schwierig. Zum einen, weil das nicht der Bund verordnen kann. Wir haben eine Kulturhoheit der Länder und da gibt es sehr viel Ablehnung. Zweitens können nicht nachträglich die Verjährungsfristen, die es in Deutschland gibt, außer Kraft gesetzt werden. Und es hätte aber auch die Möglichkeit gegeben, auch die Forderung gibt es länger schon, zu sagen, dann gründen wir doch einen staatlichen Fonds, Geld, Mittel, die in einen Topf gelegt werden. Und wenn solche Fälle entstehen, in denen es keine Sicherheit gibt, wem gehört dieses Bild, dann werden die jetzigen Besitzer aus diesem Fonds entschädigt, nicht in voller Markthöhe, aber in einem angemessenen Preis. Und dann guckt der Staat weiter, was mit diesem Bild dann geschehen kann. Also zwei Forderungen sind schon gestellt worden.
Am 21. September wird das Gemälde Die Bergpredigt des flämischen Barockmalers Franz Franken in München versteigert. Stefan Koldehoff hat uns die Geschichte des mehr als 400 Jahre alten 1945 gestohlenen Werkes geschildert. Dafür besten Dank.
Gerne.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Und die hat Christian Riedl für uns.
In Frankfurt am Main ist bekannt gegeben worden, welche Bücher Chancen auf den Deutschen Buchpreis 2023 haben. Auf der sogenannten Longlist werden 20 Romane präsentiert, die eine Jury ausgewählt hat. Daraus wiederum wird die Shortlist mit den 6 besten Büchern erstellt, die am 19. September veröffentlicht wird. Der Gewinner oder die Gewinnerin wird bei der Preisverleihung am 16. Oktober zum Auftakt der Frankfurter Buchmesse verkündet. Tanja Küchle.
In die Vorauswahl schafften es ebenso die Romane von Newcomern und Newcomerinnen wie von bekannten Autorinnen und Autoren. Zum Beispiel der vielfach ausgezeichnete österreichische Schriftsteller Clemens Setz oder die in Ungarn geborene Schriftstellerin Theresia Mora. Als vielversprechendes Debüt gilt, neben anderen, Charlotte Gneuss mit ihrem ersten Roman Gittersee. Von österreichischen Autorinnen und Autoren schafften es gleich 6 Romane dieses Jahr in die Longlist.
Die Preisträgerin oder der Preisträger erhält 25.000 Euro, die fünf Finalisten jeweils 2.500 Euro. Im vergangenen Jahr hatte der Roman Blutbuch von Kim de Lorison gewonnen. Der Diebstahl aus dem British Museum hat einem Zeitungsbericht zufolge ein deutlich größeres Ausmaß als zunächst angenommen. Es seien weit mehr als 1.000 Objekte gestohlen oder zerstört worden, die Zahl liege sogar näher bei 2.000. Die Objekte hätten einen Wert von mehreren Millionen Pfund, berichtete der Telegraph heute unter Berufung auf Mitarbeiter der Kulturinstitution. Bisher hatte das Londoner Museum keine Zahlen genannt, sondern nur mitgeteilt, Gegenstände seien verschwunden, gestohlen oder beschädigt. Ein Mitarbeiter sei entlassen worden, gegen ihn würden juristische Schritte eingeleitet. Die Zeitung berichtete, der Druck auf Museumschef Hartwig Fischer steige, sofort zurückzutreten. Der Deutsche hatte zuletzt seinen Abschied für 2024 angekündigt, bevor der Diebstahl publik wurde. Subjektive Kritik an der Qualität und Meinungsvielfalt des öffentlich-rechtlichen Rundfunks befreit nicht von der Pflicht zur Beitragszahlung. Das entschied der Bayerische Verwaltungsgerichtshof in München. Der Rundfunkbeitrag werde ausschließlich als Gegenleistung für die Möglichkeit des Rundfunkempfangs erhoben, heißt es in der Urteilsbegründung. Mit der Entscheidung wies das Gericht in zweiter Instanz die Klage einer Frau aus dem Landkreis Rosenheim ab. Sie war juristisch gegen die Festsetzung von Rundfunkbeiträgen für ihre Wohnung vorgegangen. Ihre Klage begründete die Frau laut Gerichtshof mit mangelnder Meinungsvielfalt. Der italienische Sänger Toto Cutugno ist tot. Er starb heute im Alter von 80 Jahren nach langer Krankheit in Mailand, wie sein Management bestätigte. In Deutschland ist Toto Cutugno vor allem mit dem Lied L'Italiano bekannt geworden. Lisa Weiß.
Seine Liebe zur Musik entdeckte er früh, lernte Schlagzeug und Akkordeon und startete dann durch. Als Sänger verkaufte er über 100 Millionen Alben. 15 Mal nahm er teil am Sanremo Festival, dem bedeutendsten Popmusikwettbewerb Italiens. Auch beim Eurovision Song Contest war er einmal erfolgreich als einer von bisher nur drei italienischen Teilnehmern.
Der an das Rote Rathaus und das alte Stadthaus grenzende Molkenmarkt ist der älteste Platz Berlins. Viele Berliner haben ihn allerdings kaum, wenn überhaupt, wahrgenommen, denn zu DDR-Zeiten wurde zwischen Alexanderplatz und Leipziger Straße eine breite Verkehrsschneise geschlagen. Autos rauschten unentwegt über den städtischen Kern, aber damit soll Schluss sein. Am Molkenmarkt soll wieder etwas Lebendiges entstehen. Der Berliner Senat hat heute ein Rahmenprogramm zur Bebauung und Restaurierung beschlossen. Bald soll eine detaillierte Gestaltungssatzung folgen. Die Architekten und Planer wie auch die Stadtgesellschaft liegen allerdings im Clinch miteinander. Unser Architekturkritiker Nikolaus Bernau verfolgt das Projekt intensiv. Warum, Nikolaus Bernau, wird um die künftige Gestaltung des Platzes so bitter gestritten?
Das liegt daran, dass hier ganz grundsätzliche Fragen und ganz grundsätzliche Themen ausgehandelt werden, die eben in vielen anderen deutschen Städten auch eine ganz zentrale Rolle spielen. Und in diesem Falle ist es ganz, ganz zentral die Frage der Partizipation, also der berühmten Bürgerbeteiligung, die nämlich am Molkenmarkt wirklich mal exemplarisch durchgezogen wurde für ein Stadtplanungsgebiet. Es ist ja kein großes Gebiet. Ein Drittel der ehemaligen Berliner Altstadt. Aber dort hat die vormalige Senatsbaudirektorin Regula Lüscher mit den Verbänden, mit den Bürgervereinen, mit den Architekturclubs, mit ich weiß nicht wem überhaupt. Also es gab unendlich viele Debattenrunden und Diskussionen und daraus ist dann ein Wettbewerb entstanden, ein zweistufiger Wettbewerb, der auch sehr interessante Ergebnisse erbracht hat. Also ein Paradebeispiel dafür, dass ein spannendes Programm eben auch spannende Ergebnisse in einem Wettbewerb erbringt. Und ja, dann hat dann ihre Nachfolgerin, die jetzige Senatsbaudirektorin Petra Kahlfeld, das Verfahren am Ende des zweiten Wettbewerbs schlichtweg kassiert. Und zwar bevor eine Entscheidung gefallen ist, also bevor der erste Preis vergeben wurde. Das war jetzt vor ziemlich genau einem Jahr der Fall. Und seitdem ist hier eigentlich der Kessel am Dampfen, weil so ziemlich alle vor den Kopf gestoßen wurden und jetzt die Verwaltung ganz alleine aus den verschiedenen Entwürfen heraus destillieren will. Das ist das, was Frau Kahlfeld ankündigte und was heute beschlossen wurde, wie die Stadt aussehen soll.
Der Stadtentwicklungssenator sagt, es gehe um nichts Geringeres als die Wiedergeburt des Molkenmarktes. Der aber wird ja nun ein neues Quartier sein. Was soll denn dort entstehen?
Es sind etwa 450 Wohnungen. Also die werden die Wohnungsnot in Berlin mit Sicherheit nicht lösen. Davon können wir ausgehen, aber es sind 450 Wohnungen. Versprochen wird soziale Vielfalt. Deswegen soll dort eben auch sozialer Wohnungsbau entstehen. Es sollen Gründächer und die Schwammstadt bedient werden. Es soll das Ganze verkehrsarm sein. Das Interessantere ist, was so durchschimmert, dass nämlich relativ viele kleinformatige Parzellen entstehen sollen. Auf kleinformatigen Parzellen können aber die Wohnungsbaugesellschaften nicht mehr effizient sozialen Wohnungsbau betreiben. Das geht nicht. Der wird einfach zu teuer. Das heißt, dort wird möglicherweise eine gewisse soziale Mischung vorgesehen, aber es wird eben auch doch ganz klar hochpreisigsten und noch teureren Wohnungsbau geben. Und die zweite Angelegenheit ist die, in dem Rahmenplan ist überhaupt nicht vorgesehen, wie das energetisch funktionieren soll. Also es gibt gerade die großen Versprechungen, ja, Gründach und Solarzonen und so weiter. Aber in der Berliner Bauordnung ist seit 1.1. diesen Jahres vorgesehen, dass jedes Haus Solaranlagen haben sollte. Eigentlich. Dort ist es plötzlich nur noch für ein Drittel der Häuser vorgesehen. Da fragt man sich schon, ja, wieso wird da schon wieder eine Sonderregelung gemacht? Eben möglicherweise, das ist bis jetzt alles noch Debatte und deswegen streitet man sich hier so, weil Frau Kahlfeld doch eine auch erklärtermaßen konservativen Haltung angeht, was Gestaltung angeht und sich vorstellen könnte, ja, wir wollen dort ein Stück alte Stadt neu bauen.
Das erinnert, Nikolaus Berner, doch alles auch an die Argumente beim Wiederaufbau Dresdens oder an die Gestaltung der neuen Altstadt Frankfurt.
Ja, zweifellos. Also wobei die Unterschiede eklatant sind. Also in Dresden wurde ja wirklich das Bild der alten Stadt nachgebaut, teilweise mit den alten Fassaden. In Frankfurt wurde eine völlig neue Altstadt gebaut. Und in Berlin hat das schon einen anderen Charakter. Einfach deswegen, weil es hier auch ein bisschen so um Traumabearbeitung geht. Also Berlin möchte ja immer schon gerne unter anderem Nürnberg sein oder Köln oder Leipzig und eine wirklich alte und mächtige Handelsstadt. Aber es spielt irgendwie eine Rolle, man möchte so eine Bürgerstadt sein. Ja, und da passt so eine nachgebaute Altstadt eben. Das ist schon ein Programm, was man haben möchte. Aber genau deswegen gibt es eben auch so heftige Widerstände dagegen.
Es gibt aber bestimmt nicht wenige, die gar keine neue Altstadt wollen, oder?
Gar nicht wenig, ganz viele. Die sagen nämlich, hallo, wir haben hier die große Chance, ein freigeräumtes Stück Altstadt zu haben. Da können wir was ganz Neues machen. Das ist ja genauso berlinisch wie dieses Trauma von der Nicht-Existenz einer großen Altstadt. Ist ja der Traum davon, wir sind eine internationale Metropole und das dauernde Vorbild. Und das ist eben genau der Kampf, der dort ausgetragen wird. Der ist jetzt im gewissen Rahmen berlinisch, aber den gibt es in ganz vielen anderen Städten auch. Und genau um diese beiden Positionen auszuhandeln, da ist eben die Partizipation immer so toll gewesen. Und deswegen war die auch so wichtig, weil die der Befriedung der Debatte dient einerseits und auch der Absicherung von Positionen. Also mit den Ergebnissen einer Partizipationsstruktur kann man bis zum Gericht gehen. Und das Gericht kann dann auch sagen, wissen Sie, Sie hatten die Gelegenheit, sich zu beteiligen. Deswegen ist das Ganze ja auch europäisches Recht geworden.
Ja, aber wenn es dieses europäische Recht gibt, dann kann man doch Bürgerbeteiligung gar nicht so einfach umgehen.
Nee, so einfach ist es nicht. Aber man merkt es doch sehr deutlich, gerade in Deutschland, nicht nur in Deutschland, aber in allen Teilen Deutschlands, die Verwaltungen und die Politik versuchen, die in den letzten 20 Jahren verlorene Positionen wiederzugewinnen. Die Bürger dürfen irgendwie mitbestimmen, aber letztlich entscheiden wir. Und dafür ist die Debatte um den Molkenmarkt ein Paradebeispiel, weil es eben letztlich tatsächlich die Bauverwaltung ist und der Senat. Die reichen das Ganze jetzt überhaupt nur ans Berliner Parlament weiter. Das darf nicken. Es kann auch kritisieren, aber es ist völlig folgenlos, wenn die das machen. Und das ist natürlich eine wirklich hochgradig problematische Angelegenheit, weil diese ganze Bürgerbeteiligung eben, wie gesagt, der Befriedung diente. Und letztlich zeigt sich eben auch bei der Debatte um den Molkenmarkt, es geht schlichtweg um die Macht. Wer entscheidet, wie unsere Städte aussehen sollen und wie dann diese Städte auch geplant werden? Und deswegen ist diese Debatte so ungeheuer, ja, auch ziemlich brutal in der Sprache, das muss man schon sagen.
Also, da müssen diejenigen, die mitreden wollen, über die zukünftige Gestalt, die Wohn- und Lebensqualität an und rund um Berlins ältesten Platz sich zusammenfinden und den politischen Entscheidungsträgern ihre Vorstellung nachhaltig entgegensetzen. Mit dem Architekturkritiker Nikolaus Bernau habe ich über den Rahmenplan für das neue Stadtquartier Molkenmarkt gesprochen. 2025 könnten erste Wettbewerbe starten. Danke Ihnen für den Besuch.
War eine Freude.
Als Sparbüchse und Glücksbringer muss das Schwein herhalten. Es ist ein allesfressendes Nutztier, dessen Gene von Züchtern mehr als bei jedem anderen Tier manipuliert werden. Um dieses anfällige und massive Tier dreht sich zurzeit alles im Sprengelmuseum. Schweinebewusstsein steht über der Ausstellung, was eher nach Landwirtschaftsmesse als nach Kunstmuseum klingt. Annette Schneider hat sich nach Hannover aufgemacht.
Riesige Kackhaufen liegen in einem Raum. Fotoserien hängen an Wänden oder lagern auf Futterdruck hohen Holzbänken. Serien über Spielzeug für eingepferchte Schweine, damit die sich auf engstem Raum nicht vor Langeweile gegenseitig anfressen. Oder über die Folgen industrieller Landwirtschaft auf Klima und Natur. Als Gegenstück erinnert eine Montage aus historischen Fotografien an die nicht auf Profit ausgerichtete Fleischproduktion in der DDR. Und in einem Videofilm bieten zwei Avatare nach den Erfahrungen von Pandemie und Schweinepest Hilfestellung der besonderen Art an.
Heute freuen wir uns, mit euch zu teilen,
wie wir ein Schwein auf humane Weise zu Hause schlachten.
Schweinebewusstsein, eine Wortschöpfung der Kuratorin Inka Schube.
Wenn Sie das hin und her bewegen im Kopf und im Mund und aussprechen, kann es immer wieder was anderes bedeuten. Ist es ein schweinisches, schlechtes Bewusstsein oder ist es das Bewusstsein vom Schwein? Ist es unser Bewusstsein vom Schwein oder von der Art und Weise, wie wir mit Schweinen leben?
Wie ein Puzzle greifen die künstlerischen Arbeiten diese Fragen auf, verweben sie und provozieren immer neue Fragen und Einsichten zu Macht, Methoden und Strategien industrieller Nahrungsmittelproduktion und zu möglichen landwirtschaftlichen Alternativen.
Weil alles, was wir hier diskutieren, hat damit zu tun, in welchen Kreisläufen wir uns bewegen oder welche Ressourcen wir wie verwenden. Die Hauptfrage, die drüber steht, ist, was erfahren wir über unser Verhältnis zu unserer Umwelt und was erfahren wir über unser Verhältnis zu uns selbst, wenn wir über unser Verhältnis zu Schweinen nachdenken.
Etwa bei der Fotoserie von Andrzej Steinbach, die auf den ersten Blick irritiert. 20-mal sieht man denselben Tisch mit immer anderen Lebensmitteln, bis man anfängt zu überlegen, was ist das für jemand, der alte Bananen, einen Schokobären und Würstchen im Glas kauft, um dann bei sich zu landen. Was verraten meine Einkaufsgewohnheiten eigentlich über mich?
Diese Arbeiten stecken alle voller so Denkanstößen. Man guckt die gerne an und kann dann gucken, wo man mit dem Kopf hin spazieren geht, wenn man die anschaut.
Natürlich geht es auch um das Naheliegendste, um das Problem des industriellen Züchtens und Tötens, was sich dann als gar nicht so naheliegend herausstellt. Mehr als 20 Millionen Schweine wurden hierzulande 2021 allein beim umstrittenen Fleischhersteller Tönnies geschlachtet. Nur, wann und wo haben Sie das letzte Mal ein lebendiges Schwein gesehen? Können 20 Millionen Tiere unsichtbar sein? In unscheinbar wirkenden Schwarz-Weiß-Aufnahmen spiegelt der Fotograf Arne Schmidt das Bemühen von Mastbetreibern um Unsichtbarkeit. Auf seinen Bildern zeigt er 22 riesige Anlagen, die sich flach und unscheinbar in die Landschaft einfügen. Was man nicht sieht, gibt es nicht. Neben der Fotoserie präsentieren drei gläserne Kühlschränke das Schwein, wie wir es kennen, vakuumverpackt als Bockwurst, Weißwurst, Grillwurst. Und ein Raum weiter steht man dann vor drei gewaltigen Kackhaufen des belgischen Künstlers Pierre Bismuth. Kuratorin Inka Schube.
Die sehen aus wie, Entschuldigung, Dinosaurierkacke vielleicht, ja. Und dann tritt man näher ran und sieht, ah, das ist Kunststoffgranulat, was da an Strängen gepresst wurde. Und dann liest man, dass das Polyethylen aromatisiert mit Brathähnchenaroma ist. Wo landet man denn da? Dann hat man auf der einen Seite halt diese Assoziation zum Gold des Bauern, also zu dem Dung. Und auf der anderen Seite sind wir aber bei der Lebensmittelindustrie, die zu irgendwas Aroma gibt und dann ist es was Essbares.
Putzmunter und mit komplexen Charakteren versehen sind dagegen die großformatigen Weideschweinporträts der Comiczeichnerin Anna Haifisch, die nach lebenden Vorbildern entstanden.
Wir werden jetzt mit euch teilen,
wie wir ein lebendes Schwein in Schweinefleisch verwandeln.
Und zwar ganz allein.
Das ungewöhnliche Schweineprojekt ist vergnüglich, irritierend, verstörend und sehr erhellend und kommt ganz ohne lange Erklärtexte aus. Nur ab und zu gibt es kurze Hintergrundinformationen, auch über Aktivisten und Netzwerke gegen die Agrarindustrie. So ist das Schweinebewusstsein ein weiterer, mutiger Versuch eines Kunstmuseums, Stellung zu beziehen zu den globalen Problemen unserer Zeit. Weshalb Inka Schube den französischen Kunsthistoriker Jean-François Chevrier zitiert.
Wenn wir verhindern wollen, dass die Fotografie in den Kitsch abgleitet, dann ist es wichtig, dass wir Projekte entwickeln mit einer Haltung.
Die Kuratorin macht noch mehr. Sie beschreitet Neuland. Eine zweite, kleinere Ausstellung zum Thema wird als Wanderausstellung in ländlichen Regionen zu sehen sein. Eine der ersten Ausstellungsorte wird Burg Klempenow in Mecklenburg sein. Von dort kann man nach Alt-Tellin blicken, wo im letzten Jahr in einem Mastbetrieb 50.000 Schweine verbrannten.
Das Leben der Schweinekreatur und unser Verhältnis zu diesem Tier thematisiert das Sprengelmuseum Hannover bis zum 5. November. Und nun ist Hans von Trotha an der Reihe mit der Presse vom Mittwoch.
Davon, dass Frauen sich im Kino durchsetzen, auch auf der Leinwand, erzählt aktuell nicht nur der Film Barbie, sondern offenbar auch die Miniserie Ahsoka. In der Taz erzählt Fabian Kretschmer, dass Barbie in China hitzige Debatten auslöst. Viele Chinesinnen feiern den Film wegen seiner feministischen Untertöne. In einem Posting, das über 2 Millionen Mal geteilt wurde, beschreibt eine Chinesin den Film als idealen Lackmustest fürs Dating. Wenn der potenzielle Partner die Themen des Films zumindest zur Hälfte versteht und interessant findet, dann handele es sich offensichtlich um einen Mann mit normalen Werten und stabilen Gefühlen. Falls er jedoch gegen Barbie herzieht und lästert, dann fiele er in die Kategorie Chauvinist. Durchweg gelobt wird in den Feuilletons der neue Star-Wars-Ableger Ahsoka. Nina Rehfeld macht es in der FAZ kurz, jetzt sind die Frauen dran. Andreas Busche resümiert im Tagesspiegel, Demokratie braucht Heldinnen. Peter Huth, der die Serie ziemlich großartig findet, bemerkt in der Welt zwar, Frauen bestimmen die Geschichte, fügt aber gleich hinzu, ein Gender-Kniefall sieht allerdings anders aus, was ihm besonders wichtig ist. Ahsoka sei nicht modern, nicht woke, nicht divers, was der Sache in seinen Augen anscheinend Abbruch tun würde, sondern sehr, sehr klassische Space Opera, was Kategorien wie modern, woke oder divers anscheinend widerspricht. Man wird sich das ansehen müssen, um sich selbst eine Meinung zu bilden. So wie die WDR-Wiederholungen von alten Otto- und Harald-Schmidt-Shows und sei es, um einmal mit eigenen Augen die Triggerwarnung gesehen zu haben, die unsere Gesellschaft gerade zerreißt. War da nicht ein Krieg in Europa, eine Klimakatastrophe, Inflation? So richtig die Post geht ab, wenn es woke, modern oder divers wird oder wenn einer oder eine triggert. Uli Hannemann fasst es in der Taz zusammen. Er zitiert den WDR-Warnhinweis zu Otto und Schmidt. Das folgende Programm wird als Bestandteil der Fernsehgeschichte in seiner ursprünglichen Form gezeigt. Es enthält Passagen, die heute als diskriminierend betrachtet werden. Und fragt, kann, muss, soll, will man vor allem warnen? Müssen sich nicht zum Beispiel Leute mit schweren Gewalterfahrungen, bei denen allein ein bestimmter Geruch eine posttraumatische Belastungsstörung eskalieren kann, von einem derart niedrigschwelligen Triggerbegriff verarscht vorkommen, wenn da gleichzeitig eine auf dem Trigger-Ticket mitfährt, weil vorm Schwimmbad kein Schild vor gradueller Nacktheit warnt? Und weiter. Ist es verhältnismäßig, jede Seele vor einem Herrenwitz von Otto, einem Polenwitz von Schmidt, so outdated und scheiße sie zum Teil zu ihrer Zeit schon waren, zu behüten, während überall um uns herum Trigger, 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 gemordet, gestorben, vergewaltigt, abgeschoben, eingesperrt wird? Eigentlich, meint Hannemann, wäre das Thema für den Satiriker in ihm ein Elfmeter ohne Torwart. Doch bereits ein kurzes Eintauchen in das, was er den Pfuhl des Bösen nennt, nämlich die Kommentarspalte der Berliner Zeitung unter dem einschlägigen Artikel, killt, so der Taz-Autor, auf der Stelle jede Spottlust. Dort wird um die Wette gegeifert, als ginge es, scheiß aufs Klima, um den Untergang der Menschheit. Iran 2.0 zitiert er, Gesinnungswahn, Ausdruck einer tiefgreifenden und ungesunden Ideologisierung der Gesellschaft. Dieses wütende und unangemessene Gebrüll treibt Hannemann gegen sämtliche Vorbehalte direkt ins woke Lager. Es hat bei ihm, und er spricht da vielen aus dem Herzen, den gleichen Effekt wie der unproportionale Umgang mit der letzten Generation. Bis dahin relativ leidenschaftslos, spendete er denen sofort am ersten Tag des anhebenden Terrorismusgelabers. Hannemann meint, richtig zugehörig fühle er sich keiner Mannschaft, aber lieber Team Dogma als Team Arschloch. Tertium non datur, heißt es oft, ein Drittes gibt es nicht. In dieser Debatte, dieser Alternative etwas Drittes entgegenzusetzen, Sollte das wirklich unmöglich sein?